So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vom Bericht aus Erfurt, dem Politikmagazin der Thüringer Lokalsender. Björn Höcke steht neben mir, Fraktionschef der AfD, der größten Fraktion im Thüringer Landtag, im aktuellen Plenum, die zweite Plenumsrunde in diesem Jahr. Was ist Ihr persönliches Fazit?
Es ist viel Spannung drin. Man hat das Gefühl, dass die Legislatur schon sehr dynamisch losgeht. Wir haben wichtige Tagesordnungspunkte zu verhandeln gehabt und haben sie noch zu verhandeln. Gerade eben haben wir die Debatte um die Einsetzung des Untersuchungsausschusses Kramer auf der Agenda gehabt. Hitzige Debatte, emotionale Debatte, aber wichtige Debatte. Der Verfassungsschutz ist in unseren Augen völlig aus dem Ruder gelaufen mit seiner Arbeit und wird als Herrschaftsinstrument der Regierung missbraucht. Und gerade der Stefan Kramer als Präsident hat sich in den letzten Jahren einiges zu Schulden kommen lassen aus unserer Sicht. Und das muss aufgearbeitet werden, damit der Ruf dieser Behörde nicht noch mehr Schaden nimmt. Weiterhin haben wir gleich noch einen Krankenhausgesetzantrag im Plenum. Das ist auch ein Thema, in das ich mich in den letzten Monaten intensiv eingearbeitet habe. Die Gesundheitsstruktur in der Fläche in Thüringen ist in Gefahr. Da müssen wir gegengehen. Da müssen wir sagen, der Staat ist im Bereich der Daseinsvorsorge hier unterwegs und muss das Geld zur Verfügung stellen, das grundsätzlich da ist. Und da ist es besser eingesetzt als beispielsweise in Waffenkäufe für Hunderte von Milliarden Euro. Also das ist natürlich jetzt Bundespolitik, aber mir stehen die Haare zu Berge, wenn ich sehe, wie viel Geld jetzt für Rüstungsgüter ausgegeben werden soll, während bei uns die Infrastruktur zerfällt und die Krankenhäuser in die Insolvenz getrieben werden. Das darf nicht sein. Das ist eine Politik, die völlig falsch angelegt ist. Und daran erkennen Sie eben auch, wie die Landespolitik und die Bundespolitik auch verzahnt sind miteinander. Also dieses 500 Millionen Schuldenpaket, das jetzt aufgesetzt werden soll, bringt auch wieder das Ausheben der Schuldenbremse auf Landesebene mit sich und führt auch hier auf Landesebene zu einer höheren Verschuldung. Und da sind wir dann auch schon wieder beim Haushalten, bei der Thematik, wie geht es da weiter?
Ja, wie geht es denn also auf die Sicht da weiter beim Haushalten?
Ja, wir haben uns vor einigen Tagen zu einer Haushaltsklausur zurückgezogen nach Luisenthal, haben einen Tag sehr intensiv diskutiert über das, was im Augenblick vorliegt an Haushaltsprojekt in Anführungszeichen der Brombeere, beziehungsweise das ist ja noch der Haushaltsansatz, den die Ramelow-Regierung eingebracht hat, der aber maßgeblich überarbeitet werden wird und von dem wohl nicht viel übrig bleiben wird, wenn es nach uns ginge, weil wir auch da der Meinung sind, dass die Politik völlig falsch veranlagt ist. Wir werden unsere Schwerpunkte setzen. Wir werden Streichung vornehmen in den Bereichen, wo der Staat nicht involviert sein darf, wo Geld für die Thüringer gespart werden kann, wo Steuergelder eingespart werden können, vor allen Dingen in der ineffizienten und nicht nachvollziehbaren Klimapolitik, vor allen Dingen natürlich auch im sogenannten Kampf gegen Rechts. Wir wollen einen neutralen Staat. Es ist unerträglich, wenn Millionen, ja Milliarden in Summe in eine Propagandamaschine hineinfließen, die man als Links-Grün-Bund bezeichnen muss und die Propaganda im Staatsauftrag gegen eine immer größer werdende demokratische Opposition macht. In unserem Fall ist das die AfD. Der Staat muss neutral sein und das Geld möchten wir gerne einsparen und sinnvoll einsetzen. Beispielsweise für Mittelstandsförderpolitik, das ist ein großes Anliegen von uns. Beispielsweise für eine Familienoffensive. Wir brauchen die demografische Wende und auch da werden wir in einem alternativen Haushaltsansatz, den wir erarbeitet haben und den wir in Bälde vorstellen, werden unsere Punkte machen bzw. unser Ausrufezeichen setzen. Und vielleicht an der Stelle, wir konnten dieses Haushaltsprojekt auch deswegen noch nicht abschließen intern, weil die Zahlen des Haushaltes 2024, die Ist-Zahlen gefehlt haben. Ich habe das, glaube ich, in einem letzten Interview schon mal erklärt. Immer wieder haben wir Millionen von Ausgabenresten, weil Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit nicht praktiziert werden. Und so ist es leider diesmal auch. Erst Anfang März hatten wir jetzt die bereinigten Zahlen und müssen erkennen, dass wir fast 700 Millionen Euro nicht ausgegeben haben. Also so groß ist die Not Gott sei Dank im Augenblick noch nicht in Thüringen. Die Brombeere hat die Situation schlecht geredet, klein gerechnet, wollte in die Rücklagen greifen. Es ist nicht ganz so schlimm. Das heißt aber nicht, dass die nächsten Jahre nicht auch unter großen Sparzwängen stehen.
Ich muss zwei Dinge nochmal nachfragen. Zum Kramer-Untersuchungsausschuss muss ja auch der Gerechtigkeit willen nicht falsch verstehen. Also gesagt werden, die anderen Parteien sind da beim Blick auf den Untersuchungsausschuss dezidiert auch anderer Meinung. Unabhängig davon ist es ja so, bei den Demokratieprogrammen gegen rechts fühlen Sie sich bei diesem Programm immer angesprochen als AfD? Ist es tatsächlich ein Programm gegen die AfD oder geht es nicht doch auch darum, demokratische Grundgeschichten ein Stück weit zu stärken und neonazistische Geschichten, und ich rede jetzt nicht von der AfD, einzudämmen? Oder sagen Sie, nein, am Ende ist es immer auch ein Stück weit gegen uns gerichtet?
Nein, wir haben es im Thüringen nachgewiesen durch Anfragen an die Landesregierung in den letzten Jahren. Wir haben es auf Bundesebene nachgewiesen durch die Aktivitäten der Bundestagsfraktion. Das Geld, das dort, wie gesagt, die Landesprogramme und das Bundesprogramm aufsummiert, in Millionen, in Milliardenbeträgen mittlerweile ausgegeben werden an verschiedene Initiativen und Projekte, geht ganz, ganz überwiegend an linke und linksextreme Strukturen und nährt auch ganz konkret sogenannten Antifaschismus, also auch gewalttätige Strukturen. Wir haben aufgeklärt in Thüringen, dass Steuergeld zur Verfügung gestellt wird, um Busfahrten zu genehmigten Demonstrationen zu organisieren, wo dann praktisch ein Gegenpotenzial aufgefahren wird, das stört, das die angemeldete Kundgebung verhindern will und das der Polizei auch die Arbeit erschwert. Das kann nicht sein. Wir haben im Kontext der letzten Bundestagswahlen in Suhl als AfD eine Bürgerdialogveranstaltung gemacht im dortigen Kongresszentrum. Vor der Halle protestierte ein buntes Bündnis, das unter anderem vom Familienministerium gefördert worden ist. Und das kann natürlich nicht sein, dass Regierung Steuergeld in die Hand nimmt, um Initiativen und Projekte zu fördern, die dann gerade in Wahlkampfzeiten gegen die Opposition, also gegen die parteipolitische Konkurrenz in Stellung gebracht werden. Und das sind Zustände, die es einem demokratischen Rechtsstaat nicht geben darf. Nochmal, der Rechtsstaat, der demokratische Rechtsstaat muss neutral sein. Und ich bin der Auffassung, dass die Menschen draußen am besten fahren, wenn es freie Medien gibt, wenn es eine neutrale Berichterstattung gibt und wenn es mögliche Medienvielfalt, möglichst viel Medienvielfalt gibt, um sich aus verschiedenen Positionen dann ein Gesamtbild zu erstellen. Wir brauchen keine staatlichen oder halbstaatlichen oder zivilgesellschaftlichen Organisationen, die im Auftrag der herrschenden Propaganda machen. Das ist eines Rechtsstaats nicht würdig.
Wir kommen mal ganz kurz zurück zum Thema Bundestagswahl. Sie haben in der vergangenen Landespressekonferenz gesagt, wir, die AfD, 39%, sind gesprächsbereit, man sollte mit uns reden. Nun sind gestern die Richterwahlausschüsse, und besser gesagt die Wahlen für die Richterwahlausschüsse und Staatsanwältewahlausschüsse, wieder ein Stück weit gescheitert. Bromberg-Kandidaten sind nicht durchgekommen. Sie haben das in einem Interview mit uns auch schon angekündigt, auch in der Landespressekonferenz gesagt. Da sagt man aber, auch von Seiten der Brombeerer, auch ihre Fraktionsvorsitzenden, Kollegen sagen, na ja, aber es gibt doch auch eine staatspolitische Verantwortung für das Weiterbestehen oder Funktionieren der Justiz. Und die AfD entzieht sich denen.
Nein, also Fakt ist ja, wenn uns hier Blockade vorgeworfen wird, dass wir jetzt von zwei Wahlgängen reden. Ich habe das, glaube ich, beim letzten Mal schon erwähnt. Unsere Kandidaten für die PKK, unsere Kandidaten für die G10 sind 5 Jahre lang blockiert worden von den anderen Fraktionen. Wir haben unsere Kandidaten wie sauer Bier angeboten und zwar alle 3 Male sind komplett immer nicht gewählt worden. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wir reden von der Kontrolle des Geheimdienstes, der ganz offenkundig, weil es eine Regierungsbehörde ist, die von der Regierung unserer Auffassung nach gegen die Opposition eingesetzt wird und missbraucht wird. Wir reden von einer Kommission, die eigentlich den Verfassungsschutz beobachten, kontrollieren sollte. Wie kann aber eine Kommission den Verfassungsschutz als Regierungsbehörde kontrollieren, wenn in dieser Kontrollkommission keine Opposition sitzt, wie es im Augenblick der Fall ist? Also ein Zirkelschluss der klassischen Art. Wir haben eine Regierung, die eine Regierungsbehörde anweisen kann, gegen die Opposition vorzugehen. Und wir haben im Parlament eine Kommission, die angeblich eine parlamentarische Kontrollkommission ist, aber wiederum von der Regierung dominiert wird. So funktioniert demokratische Kontrolle nicht im Rechtsstaat.
Das Argument des Fraktionsvorsitzenden der CDU, Andreas Bühl, war, dass eine Partei, die beobachtet wird, sich ja schlecht selber kontrollieren kann.
Also mit Verlaub. Die Beobachtungskriterien des sogenannten Verfassungsschutzes sind extrem subjektiv. Und wenn ich sehe, was für einen Schaden die Kartellparteien in den letzten 10 Jahren für Deutschland verursacht haben, ein funktionierendes Energieversorgungssystem platt gemacht, ohne ein neues zu haben, Deutschland deindustrialisiert durch eine fatale Außenpolitik und die Aufkündigung der Energiepartnerschaft mit Russland, eine Migrationspolitik, die unsere innere Sicherheit zerfallen lässt und den im Grundgesetz definierten Souverän, das deutsche Staatsvolk, auflöst wie ein Stück Seife unter einem lauwarmen Wasserstrahl. Das ist extremistische Politik, aber nicht die politische Positionierung einer Opposition, die gegen dieses Zerstörungswerk unseres Landes vorgehen will und standhält gegen den Druck der Regierung und ihres Geheimdienstes. Also so wird ein Schuh draus.
Sie haben bei der Landespressekonferenz auch mit dem Fingerzeig auf die aktuellen Wahlergebnisse, die ja noch mal ein Stück weit besser waren als bei der Landtagswahl, davon gesprochen, dass Sie sicher sind, ich mache es jetzt mal umgangssprachlich, dass Sie Ministerpräsident werden. Ja? Unabhängig davon, dass es bis dahin noch ein bisschen dauert. Oppositionspolitik ist natürlich nicht immer einfach, ne? Wenn man vor allem auch, wie jetzt auch in den aktuellen Sachen beim Haushalt, mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht zu der Erkenntnis kommt, dass Sachen eingenommen werden. Was motiviert Sie denn da?
Also alles das, was wir tun und was wir jetzt im Besonderen in diesen Monaten tun im Rahmen der Haushaltsdebatte und der Einbringung des Haushaltes, tun wir in der festen Überzeugung, dass wir bald regieren werden. Also die Haushaltsansätze, die wir vorschlagen, das alternative Haushaltsgesetz, das wir einbringen werden, das sind praktisch schon unsere Regierungsprogramme, die wir in die Öffentlichkeit stellen. Wir haben eine einzigartige Dynamik in Deutschland und in Thüringen im Besonderen. Ich habe die Zahlen referiert, auch im Plenum. 25,8% im Mai letzten Jahres für die AfD, obwohl wir nicht flächendeckend angetreten sind bei der Kommunalwahl. Bei der EU-Wahl waren schon 30,7%, Landtagswahl 32,8%, jetzt knapp 39%. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen in Thüringen verstanden haben, Veränderung wird es nur mit der AfD geben. Und wenn ich mir jetzt das anschaue, was die Brombeere in ihrem 100-Tage-Programm niedergeschrieben habe, dann sehe ich da vor allen Dingen klein-klein. Ich sehe keine wirkliche Veränderung. Ich sehe kein Herangehen und wirkliches Aufgreifen der Problemlagen, also Demografie beispielsweise, Migration beispielsweise, eine aktive Industrie- und Mittelstandspolitik beispielsweise. Alles das fehlt. Es geht weiter mit dem klassischen Politikverwalten. Man versucht sich durchzumogeln und ich habe das Gefühl, immer mehr Menschen, leider auch bedrückt durch die Notlage des Alltages, weil immer mehr Menschen spüren die Not am eigenen Leibe. Das Geld reicht am Ende nicht mehr des Monats aus, um noch zum Supermarkt zu gehen und das Notwendige zu kaufen. Die Teuerung nimmt immer exorbitantere Formen an. Und jetzt kommt auch noch die Kriegsangst, die immer realer wird. Die Menschen erkennen, dass uns die Kartellparteien in eine Sackgasse gefahren haben und dass es die AfD ist, die standgehalten hat, und die Hoffnung beruht jetzt und ruht jetzt auf der AfD. Und ich denke, dass wir in Thüringen keine ganze Legislatur vor uns haben. Die Brombeere wird nicht 5 Jahre regieren. Dafür ist das Bündnis auch intern viel zu instabil. Es gibt auch im BSW unterschiedliche Fraktionen. Und gerade dadurch, dass das BSW jetzt auf Bundesebene nicht einziehen konnte, ursächlich ist meiner Meinung nach eben auch der Drang, in den Ministersessel zu kommen, und gerade Katja Wolf hat ja hier in Thüringen diesen Drang maximal ausgelebt. Ich glaube, dass das BSW in schwere Turbulenzen reinkommt und als Regierungspartner vielleicht sogar von sich aus, um eine politische Zukunft zu haben, sagt, das können wir nicht weitermachen, wir wollen uns doch von den Kartellparteien als Alternative unterscheiden. Mal schauen, was da noch passiert. Aber nochmal, es sind turbulente Monate, es wird ein turbulentes Jahr 2025.
Aber Ihr eigenes Auftreten, Herr Höcke, ist ja auch ein Stück weit anders geworden in den vergangenen Jahren. Extremistische Äußerungen oder polarisierende Äußerungen, sagen wir es mal so, sind seltener geworden, als Sie das am Anfang gemacht haben. Hat sich der Politiker Höcke auch geändert im Laufe der vergangenen Jahre?
Also ich bin ja so ein bisschen stolz drauf, dass ich mich noch ändern kann. Man sagt ja immer so, nach 40 ändert sich ein Mensch nicht mehr. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich im Leben stehe. Ich bin ein Mensch, der mit offenen Augen durchs Leben geht. Ich bin auch kein Mensch, der die absolute Wahrheit gepachtet hat und der im Besitz der absoluten Wahrheit ist, sondern ich höre mir auch in parlamentarischen Debatten immer die Argumente des politischen Gegners an und versuche auch zu lernen, dort, wo ich das Gefühl habe, mein Kenntnisstand ist nicht gut genug, ist nicht hoch genug. Ich bin auch natürlich in meiner politischen Tätigkeit gewachsen. Ich bin mit großem Leidensdruck in die Politik gegangen und ich denke, es ist auch in Ordnung, dass wir eine Opposition in Deutschland haben, die Klartext redet und die aufhört, in diesen ewig gleichen Stanzen und in diesen ewig gleichen Phrasen zu sprechen, die Menschen nicht verstehen beziehungsweise die Sorgen und Nöte der Menschen außen vor lässt und nicht aufnehmen. Und ich glaube, die Menschen wollen auch Klartext. Dass ich das ein oder andere Mal vielleicht in einer emotionalen Lage auch überzogen habe und vielleicht zu empathisch war, zu emotional war, ja, mag sein. Ich bin eigentlich ein introvertierter Typ. Ich bin eigentlich ein Mensch, der eher zurückhaltend operiert. Als Politiker muss man aber manchmal auch auftreten. Man muss auch einen Habitus haben. Das lernt man auch, wenn man das möchte und wenn man Politiker ist. Ich bin Politiker geworden in den letzten 10 Jahren, ja, und ich habe auch vor allen Dingen meine staatsmännische Ader entdeckt. Ich möchte Deutschland als Staatsmann dienen, ich möchte Ministerpräsident in Thüringen werden und dazu gehört auch, dass die Menschen spüren, da ist jemand, der Verantwortung übernehmen kann, der kein Schnellschießer ist, der nicht überemotional ist, sondern der ruhig und gelassen die Interessenlage des eigenen Landes analysiert und dann versucht, das Beste rauszuholen. Das wäre mein Ansatz und deswegen habe ich mich vielleicht auch vom Habitus mit diesem Denken weiterentwickelt.
Fast schöne Wahlkampfrede, meine Damen und Herren. Björn Höcke, Chef der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vom Bericht aus Erfurt, dem Politikmagazin der Thüringer Lokalsender. Andreas Bühl steht neben mir, Chef der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag. Und wir wollen, bevor wir zu Tagesordnungsgeschichten kommen von der aktuellen Sitzung noch mal über die Geschäftsordnungsänderungen reden. Erstens, warum aus Ihrer Sicht notwendig?
Also wir machen ja eine der größten Geschäftsordnungsänderungen, weil wir die Geschäftsordnung eben auch modernisieren wollen. Wir haben uns das gemeinsam aufgegeben im Koalitionsvertrag. Wir wollen zum einen, dass die Abgeordnetenrechte gestärkt werden, aber auch, dass wir die Opposition in dieser schwierigen Gemengelage, die wir im Landtag haben, auch frühzeitiger mit einbinden und damit auch eine bessere Möglichkeit schaffen. Dazu zählt das prälegislative Konsultationsverfahren, wo wir frühzeitig, jetzt schon die Regierung wird frühzeitig auf alle Fraktionen zugehen und dann gute Punkte direkt mit einbauen. Das zweite ist die Frage der Regierungsbefragung. Auch ein spannenderes Bild nach außen, wo die Regierung, ohne vorher zu wissen, welche Fragen kommt, sich dann diesen Fragen stellen muss. Das ist, denke ich, auch was, was den Parlamentsbetrieb beleben kann. Abseits dieser Aktuellen Stunde, die ja für manche immer ein bisschen langweilig nach außen wirkte. Und dann haben wir natürlich auch noch die Dringlichkeitsanfrage. Das heißt, jeder Abgeordnete kann jetzt jeden Monat schnell einen Punkt, den er vielleicht in seinem Wahlkreis hat, auf die Tagesordnung heben und bekommt dann auch eine schriftliche Antwort. Das sind, glaube ich, wichtige Punkte, um auch die Abgeordnetenrechte zu stärken.
Aber es geht natürlich auch darum, das Parlament ein bisschen handlungsfähiger zu machen, oder?
Na, wir wollen natürlich auch Erfahrungen der Vergangenheit mit aufgreifen. Und da geht es um die konstituierende Sitzung, das muss man klar so sagen. Wir alle haben sie noch in Erinnerung und wir wollen klare Regeln aufstellen, dass wir jetzt klar haben, wie läuft die erste Sitzung ab. Das soll festgeschrieben werden. Und auch die Frage des Alterspräsidenten soll umgestellt werden auf den dienstältesten Abgeordneten.
Die AfD sagt, das sind alles Änderungen, die nur auf Sie bezogen sind und hat auch schon eine Klage angekündigt. Wie stellen Sie sich dazu?
Das Parlament gibt sich seine Geschäftsordnungsregeln. Wenn das Ganze beschlossen ist, dann hat das Parlament das mehrheitlich getan. Ich halte eine Klage deswegen für nicht sehr aussichtsreich. Und zum Schluss muss man ehrlich sagen, die AfD sollte sich mal fragen, ob sie, wenn sie selbst regierungstragend sein möchte, denn diesem Anspruch auch gerecht wird. Und sie mauert und blockiert, insbesondere beim Richter- und beim Staatsanwältewahlausschuss. Und da braucht es einfach jetzt auch mal ein klares Zeichen, ob die AfD hier bereit ist, mitmachen zu wollen oder auch nicht. Bis jetzt habe ich den Eindruck, sie will es nicht. Deswegen diesen prälegislativen Konsultationsmechanismus, wo man ja sehen wird, ob sie frühzeitig mitmacht oder eben auch nicht.
Aber
und bis dahin brauchen wir halt Arbeitsfähigkeit.
Björn Höcke hat auch an dieser Stelle und auch hier nebenan der Landespressekonferenz immer mal wieder darauf gepocht und es ist deutlich, dass man Gespräche direkt führen müsse. Das schließen Sie aus?
Wir führen ja Gespräche. Wir führen Gespräche, weil auch in unserem Koalitionsvertrag steht, dass zwingende Gespräche zu führen sind. Aber die AfD hat ja bis jetzt nicht gezeigt, dass sie dort entgegenkommen zeigt. Sie treibt den Preis immer weiter hoch. Und wenn man jetzt sagt, man will in die Parlamentarische Kontrollkommission und G10-Kommission, dann bedeutet das nichts anderes, dass eine Partei, die dort selbst Beobachtungsgegenstand ist, wo höchstwahrscheinlich, ohne dass ich es weiß, Verfahren laufen, dann selbst sich überwachen möchte an dieser Stelle. Und dass wir das nicht zulassen können, das liegt doch auf der Hand. Und deswegen ist das eine Forderung, die man aufstellen kann, um alles andere zu blockieren. Und das halten wir für falsch.
Kommt man mit der Änderung der Geschäftsordnung im Thüringer Landtag, der Wahl bei den Richterwahlausschüssen und Staatsanwältewahlausschüssen weiter oder näher?
Naja, wir haben das ja gestern wieder zur Abstimmung gestellt. Es ist nicht positiv ausgegangen. Wir können weiter an die AfD appellieren. Wir haben in gewisser Weise jetzt ein bisschen Luft bekommen, weil es ein Gutachten der Universität Jena, des Professor Brenner gibt, dass das alte Gremium, ähnlich wie bei der PKK, erstmal noch arbeitsfähig ist. Aber es ist ja keine Dauerlösung. Wir brauchen diese Wahl. Und es wird sich mit jedem Mal jetzt dieses Thema wieder vor sich herschieben. Und die AfD muss sich jedes Mal wieder bekennen, will sie, dass Rechtsstaat funktioniert oder will sie es nicht?
Bleiben wir trotzdem mal beim Thema auch der Haushaltsberatung. Im April soll der Haushalt beschlossen werden. Die Zeit läuft. Wie ist der Stand? Ist man bei 60%, 50%? Wie würden Sie es charakterisieren?
Wir sind im Zeitplan. Wir sind dabei, unter der Koalition die Änderungsanträge zu erstellen. Die Änderungsanträge müssen eingereicht sein bis zum 20.03. Wir sind also voll im Zeitplan. Es ist eine Herausforderung, weil das Geld knapp ist und weil es unheimlich viele Stellen gibt, wo der Haushaltsentwurf, der von Bodo Ramelow vorgelegt worden ist, eben nicht ausreichend ist. Und wir müssen versuchen, diese Tischdecke, die jetzt gerade so auf dem Tisch liegt und im Grunde den Tisch nicht richtig abdeckt, irgendwie so in die Mitte zu ziehen, dass es einigermaßen alles abgedeckt ist, auch wenn noch freie Stellen bleiben. Die freien Stellen werden wir nicht alle klären können.
Leider. Dennoch hat Ihr linke Fraktionsvorsitzender, nicht Ihrer, aber Ihr Kollege sozusagen, Christian Schaft, ein bisschen suffisant schon auf die vorhandene Rücklage von 1,23 Milliarden hingewiesen, die man ja doch gesehen habe, entgegen anderslautiger Behauptungen. Bringt das Entspannung?
Naja, also was, sagen wir mal, auf dem Konto ist und was zum Schluss für die Ausgaben gebraucht wird, das muss man ja übereinander legen. Und die Finanzministerin, die ehemalige Heike Taubert, hat im Grunde alles, was aktuell noch auf dem Konto ist, schon verplant, um den Haushaltsplan überhaupt zu decken. Da kann man sich freuen, dass eine fiktive Summe da steht, aber wenn man auf der anderen Seite mit dem Geld nicht klarkommt, hilft einem diese Summe überhaupt nichts. Das ist, wie man zu Hause sich noch freuen kann, dass praktisch noch ein bisschen Geld da ist. Man weiß aber, es gehen noch 5, 6 Überweisungen ab und dann ist das Konto leer. Ja? Und da bringt uns das nichts. Von daher redet sich die Linke hier so ein Stück raus. Sie hat 10 Jahre lang verfehlte Finanzpolitik hier gemacht. In Zeiten, wo es wirklich gut lief, hat sie es verpasst, was auf die Seite zu packen und will jetzt genauso weitermachen in den Anträgen, die uns ja schon bekannt sind, indem sie konsumtive Ausgaben, die wir alle jetzt vielleicht nicht schlecht finden, aber die wir uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht leisten können, eben hier wieder einbringen. Wie zum Beispiel das 28-Euro-Ticket. Gibt, was ich persönlich gut finde, aber wir können es uns jetzt nicht leisten. Oder auch die Frage von einem nächsten gebührenfreien Kindergartenjahr. Völlig verfehlte Forderungen für die Zeit, in der wir leben.
Ja, aber die Linke meint, ohne sie kann man keinen Haushalt beschließen. Sehen Sie es ähnlich?
Naja, zum Schluss wird sich die Linke fragen müssen, auch mit Blick darauf, dass viele in diesem Land auf einen Haushalt warten, ob das die Träger von sozialen Einrichtungen sind, ob das unsere Gemeinde und Landkreise sind, ob sie diesen Haushalt verhindern will und damit vielen im Land ein riesiges Problem bescheren. Da müssten irgendwo Personal entlassen werden oder Ähnliches, die sich jetzt gerade noch so über die Zeit retten. Und da kann man nur an die Linke appellieren, wenn sie will, dass das Land funktioniert. Und ich habe bis jetzt so wahrgenommen, dass sie sich als konstruktiv versteht. Dann muss sie mitmachen oder sich zumindest enthalten.
Einige Mitglieder des Thüringer Landtags sind der Meinung, dass man bestehende Verträge, zum Beispiel bei der Orchester- und Theaterfinanzierung, einfach wieder ein Stück weit zurückstellt. Ist das Unerfahrenheit oder?
Naja. Also erstmal, das ist ja ein Hauptpunkt jetzt auch bei dem Haushalt, den wir jetzt verabschieden, dass wir das ausfinanzieren, was das Land schon in Verpflichtungen eingegangen ist. Und das zeigt ja nochmal, wie unseriös der Haushaltsentwurf von Bodo Ramelow ist, wenn zum Beispiel bei der Sportstättenförderung das Land noch unter der Führung des alten Ministerpräsidenten Bescheide an Gemeinden rausschickt in Höhe von 18 Millionen Euro, selbst aber nur 15 Millionen Euro in den Plan reinschickt und jetzt Gemeinden schon angefangen haben zu bauen und auf einmal hat das Land kein Geld mehr, um das, was man denen schon versprochen hat, zu geben, zeigt das, wie unseriös das ist. Und unser Anspruch ist, dass man verlässliche Politik macht. Deswegen werden wir auch das versuchen auszufinanzieren, was die alte Regierung an Verbindlichkeiten eingegangen ist.
Kommen wir zum aktuellen Plenum. Was ist aus Sicht der CDU-Fraktion an entscheidenden und wichtigen passiert?
Na gut, wir haben über die Geschäftsordnung schon gesprochen, wir haben über das Thema Wahlen gesprochen, das waren die 2 wesentlichen Punkte und wir haben noch einen ganz wesentlichen Antrag zum Thema Gesundheit auf der Tagesordnung, weil wir dort jetzt auch dringend nach vorne gehen müssen. Wir wollen das 20-Minuten-Land im ganzen Land erhalten, das heißt, dass man in 20 Minuten einen Arzt erreichen kann in seiner Umgebung und dazu braucht es jetzt dringend Handlung, genauso wie bei der Frage von Krankenhausfinanzierung. Wir wollen einen Transformationsfonds für den Umbau der Krankenhäuser ins Leben rufen, damit wir die Strukturen, die wir im Land haben, so zukunftsfest machen, dass sie auch in Zukunft bestehen können. Und da geben wir in diesem Plenum der Regierung unser Hausaufgabenheft mit.
Und Haushaltsbeschluss, Entschuldigung, dass ich nachschiebe, im April, zweifeln Sie nicht?
Wir sind im Plan und ich bin optimistisch, dass das funktioniert. Wenn denn nicht die im Landtag dort auch noch zustimmen müssen, sagen sie blockieren.
Andreas Bühl, Chef der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Gerne.
So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vom Bericht aus Erfurt, dem Politikmagazin der Thüringer Lokal-TV-Sender, Frank Augstin steht neben mir, der Fraktionschef vom Bündnis Sarah Wagenknecht im Thüringer Landtag, und zwar natürlich hier und live vom zweiten Plenum. Herr Augsten, Ihr Fraktionsvorsitzender Kollege Björn Höcke von der AfD stand eben hier an dieser Stelle und hat im Interview mit den Thüringer Lokalsendern seine Meinung klar kundgetan, dass diese Regierung, also die Brombeere, ohnehin nicht halten wird, weil die Fliehkräfte in der BSW-Fraktion auch nach dem nicht erfolgten Bundestagseinzug, zu groß werden. Was sagt denn der Fraktionsvorsitzende zu dieser Außensicht?
Ich erinnere mich an der Rede, wo ich gesagt habe, man darf ja noch träumen. Also insofern, die Machtfantasien von Herrn Höcke sind ja bekannt. Aber da kann ich alle beruhigen, das wird nicht passieren. Gerade das BSW ist ein ziemlich stabiler Faktor in dieser Regierung. Also bis heute ist es so. Und insofern nehme ich auch wahr, dass es beim BSW überhaupt keine Fliehkräfte oder irgendetwas gibt, was diese Regierungsbeteiligung in Frage stellt. Es gibt von außen Stimmen, Auswertung, Bundestagswahl. Das werden wir am Sonntag auch gemeinsam besprechen. Aber was die Fraktion angeht, die steht zur Regierung. Und deswegen darf Herr Höcke auch weiter träumen.
Ja. Kommen wir mal zur realen Tagespolitik rüber. Sie sagen, die Fraktion steht und arbeitet stabil. Wie sieht es denn mit den Haushaltsverhandlungen aus, aus Sicht der BSW-Fraktion?
Gut, man muss natürlich auch eingestehen, viele neue Kollegen, die in diesem Politikbetrieb noch nicht zu Hause waren. Also im Gegensatz zu den anderen Fraktionsvorsitzenden, die dann immer, wenn wir aus Beratung rausgehen, die Fraktionsvorsitzenden oder im Kabinett, müssen sich immer erst rückversichern, weil natürlich jeder, der viele Jahre Erfahrung hat, im Landtag auch eigene Wünsche mitbringt. Wir haben Wahlkreise, wir haben den Leuten was versprochen und so weiter. Und insofern habe ich da weniger Probleme, weil wir doch Kolleginnen und Kollegen haben, die das Geschäft lernen, die sich auch zurückhalten, nichts falsch machen und so weiter. Insofern habe ich es auf der einen Seite leicht, auf der anderen Seite ist natürlich eine große Herausforderung, dieses auch wirklich schwierige Prozedere, diese Einzelpläne studieren, die Zahlen vergleichen. Und da wir ja vom Personal her auch noch nicht so aufgestellt sind, da sind ja auch Kollegen mit in den Ministerien übergegangen, ist es ein Kraftakt. Aber ich kann zumindest von meiner Fraktion sagen, dass wir die Vorschläge, die alle drei Fraktionen gemeinsam einbringen, auch unterstützen werden, ohne dass es einen Verlust an Stimmen gibt für uns. Also wir werden nach unserer Handschrift deutlich machen können. Und das ist ein Prozess, der sehr gut läuft.
Sie sind also optimistisch, dass es auch im April zu einem Haushaltsentschluss kommen wird. Was ist denn aus Sicht der BSW-Fraktion hier wesentlich? Wo gibt es eventuell rote Linien?
Von roten Linien will ich gar nicht sprechen. Wir haben nächste Woche noch mal mit dem Kabinett noch mal eine Aussprache. Es gibt ziemlich Personalaufwüchse, die wir kritisch finden, weil man müsste vielleicht auch mal ein Zeichen setzen, dass wir reden ja jetzt nicht nur über den 25-Haushalt, sondern die nächsten, bis hin, was ist in 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren. Und da ist es, glaube ich, ein schwieriges Zeichen, wenn man jetzt sehr viel Personalaufwuchs hat, immer noch. Wir wissen, dass wir mit die höchste Verwaltungsdichte in Deutschland haben und deswegen muss man darüber noch mal sprechen. Rote Linien gibt es nur dann, wenn irgendeine Fraktion oder ein Abgeordneter, wir haben ja auch ein hohes Erpressungspotenzial, hätte ich beinahe gesagt, also bei 44 gegen 44 brauchen wir eigentlich jede Stimme aus unserem Lager. Aber wenn sich da alle an die Regeln halten und niemand überzogene Forderungen stellt, die den Haushalt dann quasi gefährden würden, dann sehe ich da noch keine Probleme.
Eine rote Linie hat allerdings die linke Fraktionsvorsitzende, Kollege Christian Schaft, gezogen mit den Haftabschiebeplätzen. Und er hat gesagt, gibt es da nur einen oder Geld für einen, dann wird es keine Zustimmung der Linken geben. Macht das zusätzlich Druck oder ist das nur eine Frage von vielen?
Na gut, ich verstehe die Linke an der Stelle. Wir haben ja auch ein Wählerpotenzial, die dann mit Abschiebehaftplätzen anders umgehen als wir. Aber wir sind am Anfang eines Prozesses. Die Abstimmung mit den Linken hat ja noch nicht stattgefunden. Und dass jeder erstmal das einbringt, was er am Ende möglicherweise auch aufgeben würde. Ich habe also die Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass die Linke den Haushalt nicht deswegen platzen lassen, weil wir darauf bestehen, diese Abschiebehaftplätze in Thüringen haben zu wollen. Aber wir sind an einem Prozess, wo jeder was einbringt und dann muss man sich zusammensetzen. Wir werden das nächste Woche tun mit den Fraktionsvorsitzenden und werden darüber sprechen, welche Dinge dann unbedingt notwendig sind. Von uns gibt es das klare Signal, wir brauchen diese Abschiebehaftplätze und da muss man schauen, wie die Linke damit umgeht. Aber wir werden uns deswegen nicht verabschieden und hoffen natürlich, dass die Linke vernünftig genug ist, trotzdem diesen Haushalt mit zu verabschieden.
In der Landespressekonferenz haben Sie sich zur AfD-Fraktion ziemlich deutlich abgegrenzt. Am Anfang der Legislatur, so erschien es mir, waren Sie schon der Meinung, dass man miteinander sprechen kann, wahrscheinlich muss. Was führt zu den Absetzungsbewegungen von diesen Vorhaben? Oder habe ich das falsch aufgefasst?
Nein, also im Grunde bin ich jemand, der erstmal auf die Leute zugeht, auf alle, auch auf den politischen Gegner, weil gerade bei der Stimmverteilung im Landtag wissen wir, dass wir dann auch auf Stimmen angewiesen sind und auf Unterstützung aus den anderen Fraktionen. Und insofern, meine Hand war ausgestreckt, so wie Herr Höcke immer sagt, meine Hand ist ausgestreckt, meine war es. Wir haben im Europaausschuss, den habe ich auch mal zeitweise geführt, eigentlich mit den AfD-Kollegen ein gutes Verhältnis gehabt, haben Dinge auch gemeinsam besprochen. Und der Dammbruch ist dann entstanden. Ich erinnere mich an die LBK davor, wo ich noch gesagt habe, ich bin sicher, dass der Prophet gewählt wird. Und habe dann draußen erfahren, als ich dann rausgekommen bin, dass Herr Höcke diesen Deal aufgekündigt hat, ne, mit der BKK und so weiter. Mag man aus Sicht der AfD alles verstehen, aber so kann man ja keine Absprachen treffen, dass man etwas abschließt, ein Verfahren besprochen hat und dann plötzlich erfährt man, dass die andere Seite noch einen drauflegt. So funktioniert es nicht. Und das ist natürlich bestätigt worden gestern, ne, die Nichtwahl unserer Mitglieder für die beiden Wahlausschüsse, Richter und Staatsanwälte. Da hat die AfD gezeigt, dass sie nicht bereit ist, mit uns gemeinsam das Land nach
vorne zu bringen. Und eine Folge sind die, oder ist die Änderung der Geschäftsordnung, die durchs Parlament wohl auch durchgehen wird. Es ja, steht ja heute noch an, meine Damen und Herren, aber auch die Linke hat klar Zustimmung signalisiert, notwendig.
Na gut, nach so vielen Jahren Parlament, das ist ja die erste große Reform der Geschäftsordnung, muss man auch mal schauen, was ist gut gelaufen, was kann man verändern. Es gibt also eine ganze Menge Veränderungen, die mit der AfD erstmal nichts zu tun haben, wo man also gelernt hat, dass ne, das Fragerecht ne, des Abgeordneten an die Regierung, wie es im Bundestag möglich ist. Also es sind Dinge, da haben wir einfach mal geschaut, was machen andere Parlamente besser. Und verbinden das natürlich auch mit der Garantie der Arbeitsfähigkeit der Gremien. Das geht beim Landtag los, bis in die Verwaltung hinein. Nochmal das Stichwort Richter- und Staatsanwältewahlausschüsse. Und möchten natürlich die Mehrheiten, die da sind. Ne? Herr Höcke erweckt immer den Eindruck, als ob die AfD das Land regiert. Aber sagt, nein, es gibt Mehrheiten jenseits der AfD. Und die nutzen wir natürlich, um die Arbeitsfähigkeit der Gremien aufrechtzuerhalten. Denn die AfD ist ja offensichtlich nicht gewillt, diese Arbeitsfähigkeit zu erhalten. Und dem setzen wir was entgegen, indem wir heute diese Geschäftsordnung ändern.
Gut. Kommen wir nochmal zum aktuellen Plenum. Was aus Ihrer Sicht noch an interessanten oder wichtigen aus Sicht der BSW-Fraktion gelaufen?
Naja, wir hatten gestern, ich komme natürlich jetzt aus dem Energiebereich, Landwirtschaft, Ernährung, ne, ich achte da immer besonders drauf. Und wir hatten gestern einen Antrag zu Windenergieanlagen, Rückbau von Fundamenten. Da gab es auch durchaus unterschiedliche Auffassungen, wie man damit umgeht, einen AfD-Antrag. Und wir haben dann einen eigenen Antrag eingebracht, weil wir gesagt haben, die AfD hat zwar im Grunde recht, man muss da was machen, Gesetzesänderung, aber da ging uns nicht weit genug. Wir wollten also mehr Rechtssicherheit haben für Thüringen. Und das war für mich gestern das Highlight, aber nee, sehen Sie es mir nach, dass ich jetzt in den anderen Bereichen mich nicht so gut auskenne und das jetzt gar nicht werden will. Aber das war gestern mein Highlight.
Herr Augsten, in diesem Zusammenhang eine persönliche Bemerkung. Sie haben keine Scheu zu sagen, wenn Sie etwas nicht wissen, ja, macht nicht jeder, auch nicht im Thüringer Landtag. Wie kommt's?
Ja, vielleicht deswegen, weil ich Landwirt bin von der Ausbildung her und wir Bauern immer ja, sehr ehrlich miteinander umgehen.
Ja, gutes Schlusswort, meine Damen und Herren. Frank Augsten, Fraktionschef vom Bündnis Sahra Wagenknecht, der Fraktion im Thüringer Landtag. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vom Bericht aus Erfurt, dem Politikmagazin der Thüringer Lokal-TV-Sender. Ja, Christian Schaft ist neben mir, Fraktionschef der Partei Die Linke im Thüringer Landtag, auch Landeschef, einer von zweien. Und in der vergangenen Woche haben Sie durchaus bei der Landespressekonferenz Schlagzeilen gemacht, als Sie die erste klare rote Linie gezeichnet haben. Wie ist es denn angekommen bei Ihren Kollegen so im Landtagsflur?
Naja, die Position von uns ist jetzt klar. Wenn die Brombeere die Abschiebehaftplätze in Thüringen will, muss sie sich die Mehrheiten woanders suchen. Ich sage aber auch ganz klar, das ist am Ende ein Bestandteil der Haushaltsverhandlungen. Es werden noch ganz viele andere Themen auf den Tisch kommen. Und insofern sage ich erstmal, in der Sache ist unsere Ablehnung ganz klar. Aber wir sind bereit, über andere Punkte beim Haushalt natürlich zu reden. Und ich glaube, da finden sich auch Gemeinsamkeiten.
Das sieht mancher Brombeerpolitiker auch als Schlupfloch und sagt, naja, im Notfall enthält sich die Linke dann halt beim Haushalt, dann kriegt man es ja auch hin. Zu kurz gedacht?
Wir werden erstmal jetzt in die Verhandlungen gehen. Danach müssen wir uns angucken, wie der Haushalt in Gänze aussieht. Und dann werden wir als Fraktion entscheiden, wie wir abstimmen. Aber zu dem Thema Abschiebehaftplätze ist unsere Position ganz klar. Dafür wird es mit uns keine Mehrheit geben.
Matthias Heyer stand schon hier heute, ehemaliger Fraktionschef der SPD, langjähriger Weggefährte auch bei Rot-Rot-Grün. Und er sagt, Haushalt, schwierige Sache, es fehlt Geld. Daran kann man nicht so drum herum reden. Wo sehen Sie denn, eine Linie haben wir ja schon gezogen, die Notwendigkeit, um linke Stimmen für den Haushalt zu bekommen. Was darf definitiv nicht gekürzt werden? Oder sagen Sie, ist ja logisch, bei 1,1 Milliarden, das ist ein ganzes Konglomerat. Wie positionieren Sie sich?
Na, erstmal muss ich sagen, dass das Märchen der Brombeere sich diese Woche in Luft aufgelöst hat. Es wurde immer gesagt, die Rücklage ist geplündert, aber am Ende waren für das Jahr 2024 1,23 Milliarden noch zur Verfügung. Davon werden jetzt etwas mehr als 800 gebraucht, um den Haushalt rund zu kriegen. 420 Millionen Euro bleiben in der Rücklage, also dieses Märchen ist schon mal obsolet, von wegen es wäre kein Geld da. Trotzdem ist die Haushaltslage natürlich angespannt insgesamt aufgrund der wirtschaftlichen Situation. Wo wir sagen, da gehen wir nicht ran, ist die Forderung beispielsweise von Demokratieprogrammen, ist die Integrationsforderung, ist die Arbeitsmarktforderung und aber auch soziale Projekte. Ich nenne mal eins, was vielleicht einige im Land ja kennen, Agathe, die Dorfkümmerer. Da wollen wir eher mehr Geld zur Verfügung stellen als weniger.
Ja, das heißt, das ist ja eine der Nachrichten gewesen, auch der vergangenen Tage, diese 1,23 Milliarden. Jetzt mal aus Ihrer Sicht als Landespolitiker, wie kann man das übersehen?
Da ist nichts übersehen worden. Also von unserer Seite ist nichts übersehen worden, wie das Finanzministerium übersehen konnte. Ich glaube, da war vielleicht eher, war man noch ein bisschen im Wahlkampfmodus als in der sachlichen Betrachtung des Landeshaushaltes.
Ja. Also, Sie sagen auch angesichts dieser Fakten, das ist alles machbar, auch mit dem, was die Linke fordert, beziehungsweise was die Linke will. Kommen wir trotzdem nochmal zur roten Linie zurück, bevor wir uns zum aktuellen Geschehen nochmal nehmen. Sie sagen, Haftabschiebeplätze, auch nur einer, sind wir raus. Hat man es gehört?
Ich glaube, ist angekommen, aber ich habe auch die Woche gesagt, wir können durchaus Gemeinsamkeiten finden. Also ich glaube, bei der Sicherung der Gesundheitsversorgung in Thüringen haben wir durchaus eine große Gemeinsamkeit. Da haben wir jetzt 50 Millionen Euro Investitionskosten für die Krankenhäuser vorgeschlagen. Wir wollen aber auch weitermachen bei Bildung beitragsfrei. Wir wollen das dritte beitragsfreie Kindergartenjahr. Auch dazu liegt ein Änderungsantrag vor. Und wir wollen auch bezahlbares Wohnen. Da hatten wir gestern im Plenum eine intensive Debatte, auch im Landtag. Und da habe ich auch bei den anderen Fraktionen durchaus Offenheit wahrgenommen, das Thema anzugehen. Wir haben 10 Millionen Euro vorgeschlagen für eine Landeswohnungsbaugesellschaft. Und insgesamt liegen jetzt unsere Änderungsanträge vor, 159 an der Zahl. Wir wissen auch, wie wir es bezahlen wollen. Wir wollen 192 Millionen Euro im Haushalt umschichten. Und insofern bin ich jetzt gespannt auf die Verhandlungen.
Wie hat sich denn ansonsten, weil Sie eben das Plenum genannt haben, welche Schwerpunkte aus Ihrer Sicht hat das Plenum diesmal gebracht, die zweite Sitzung des Thüringer Landtages im Jahr 25?
Also wir können ganz selbstbewusst wieder sagen, dass wir 3 Tage im Plenum sitzen, liegt auch an uns als Fraktion Die Linke im Thüringer Landtag. Wir haben ja diverse Anträge eingebracht. Beispielsweise, klar, mit dem Thema Mieten habe ich gerade schon erwähnt. Wir haben die Landesregierung aufgefordert, im Bundesrat für Mieterinnen und Mieterschutz tätig zu werden und aber auch mehr bezahlbaren Wohnraum in Thüringen zu schaffen, sich dafür einzusetzen. Das zweite Thema, was uns wichtig ist, ist die Situation der Beschäftigten in Thüringen, insbesondere in der Industrie. Also die Frage, wie schaffen wir es, dass die Beschäftigten in Thüringen auf der Seite des Werktores eine Zukunft haben, wo die Betriebshalle steht. Da muss das Land auch unterstützen. Da wollen wir einen Nachhaltigkeitsfonds, das haben wir eingebracht. Und wir machen zum Thema auch das große Problem der Armut, die auch in Thüringen zu bekämpfen, und fordern auch hier auf, dass die Landesregierung im Bund tätig wird gegenüber der künftigen neuen Bundesregierung, wenn es darum geht, endlich eine Kindergrundsicherung oder eine Rente, die wirklich zum Leben reicht, auch einzuführen.
Ist es komfortabel, dass die Linke als Oppositionspartei notwendig ist, damit die Brombeer-Koalition Beschlüsse auch durchkriegt, ganz sicher? Oder sagen Sie, am Ende werden wir dann für etwas mitgenommen, was wir nicht wollen?
Wir haben immer gesagt, jeden Vorschlag, den die Brombeere auf den Tisch legt, werden wir nach unseren Maßstäben bewerten und entscheiden, ob wir zustimmen, ablehnen oder uns enthalten. Und ich glaube, es ist mittlerweile angekommen, 44 ist keine Mehrheit und wir sind das demokratische Zünglein an der Waage.
Zwei Stimmen oder zwei Sachen, die mir am Ende unseres kleinen, aber feinen Interviews noch einfallen. Bodo Ramelow verlässt den Thüringer Landtag, sagt der Landesvorsitzende, nicht falsch verstehen. Ja, Gott sei Dank ist er weg, weil er ist eine Koryphäe und auch immer ein anders gebunden vielleicht als Thüringer Ministerpräsident, als linke Politiker, als ehemaliger Thüringer Ministerpräsident. Oder sagen Sie, ja, mit Sascha Bieler haben wir ja einen kompetenten Wartemann, der nachrückt. Und so wie es ist alles schön.
Es ist eine Win-Win-Situation, weil ein kompetenter Politiker, dessen Herz für Thüringen brennt, kommt jetzt in den Bundestag. Eine starke Thüringer Stimme gemeinsam mit Donata Vogtschmidt und Mandy Eising als unsere Bundestagsabgeordneten. Und zeitgleich rückt Sascha Bieler als ein versierter Kommunal- und Innenpolitiker der letzten Legislatur nach. Und insofern sowohl für die Bundestagsfraktion als auch für die Landtagsfraktion gewinnen.
Der letzte, oder besser gesagt, der letzte Punkt unseres Interviews betrifft die Änderung der Geschäftsordnung, nicht der Tagesordnung, der Geschäftsordnung im Thüringer Landtag. Sie haben schon im Vorfeld, am Vorgespräch, das wir geführt haben, klar signalisiert, die Linke wird sich dem nicht entgegenstellen. Erläutern Sie doch mal, warum die Linke auch der Meinung ist, wie die Brombeer-Koalition, dass man die Geschäftsordnung ändert muss, um die Sperrminorität der AfD, da geht es ja letztendlich darum, zu umgehen.
Ja, die Sperrminorität der AfD können wir mit den Geschäftsordnungsänderungsanträgen nicht vollständig umgehen, weil es gibt auch Sachen, die sind einfach in der Verfassung festgeschrieben. Die Geschäftsordnungsänderungen betreffen aber sehr viele andere Bereiche. Beispielsweise hatten wir in der letzten Legislatur, wir kennen das, Fraktionen können auseinanderfallen. Schauen wir mal, was diese Legislatur passiert. Und dann war immer unklar, wie gehen wir jetzt mit den Abgeordneten um, die da eine Gruppe bilden. Da haben wir jetzt gesagt, das muss jetzt einmal ordentlich geregelt werden. Wir hatten aber auch in der vergangenen Legislatur immer wieder das Thema, wie ist es eigentlich mit Mutterschutz und Beschäftigungsverbot bei Abgeordneten, die dann auch ein Kind bekommen. Und da haben wir gesagt, das muss klar geregelt werden, da brauchen wir jetzt eine klare Regelung. Und wir werden uns sicherlich gemeinsam dann auch den neuen Formen im Plenum stellen. Die Brombeere schlägt ja eine Regierungsbefragung vor und Dringlichkeitsanfragen. Das bringt vielleicht auch noch mal neues Leben in die parlamentarische Debatte und da bin ich gespannt drauf.
Ja, und wie Inspektor Colombo muss ich dann doch eine allerletzte Frage stellen mit Blick auf die Bundestagsergebnisse. Wie froh ist der Landesvorsitzende der Thüringer Linken, dass BSW den Sprung nicht geschafft hat?
Ich war vor allem am Wahlabend froh über unser Ergebnis. 8,8% ist grandios. Wir sind als neue, starke Linke wieder da und insbesondere der Zulauf zu uns. Man muss es mal sich vergegenwärtigen, über 1.300 neue Mitglieder in Thüringen. Die Gesamtpartei hat sich innerhalb von einem halben Jahr verdoppelt. Und da schaue ich jetzt drauf und wie andere mit ihren Wahlergebnissen umgehen müssen, da zerbrechen wir nicht den Kopf drüber.
Rückblickend gesehen, Sie wissen, es gab viele Monate lang auch in den großen Medien den Abgesang der Linken als bald ehemalige Bundestagspartei. Ist ein bisschen Schadenfreude nicht doch da?
Na, in der Frage zumindest etwas Genugtuung. Wir sind wieder da, stärker als zuvor. Und auch mit den Wahlergebnissen in Hamburg haben wir nochmal nachgelegt. Und ich glaube, dass jetzt die potenzielle neue Regierung noch ihr Rüstungspaket jetzt noch durchdrücken will, zeigt ja auch, dass sie durchaus uns als eine politische Kraft im neuen Bundestag wahrnimmt.
Christian Schaft, Fraktionsvorsitzender der Partei Die Linke im Thüringer Landtag. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Danke.
So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vom Bericht aus Erfurt, dem Politikmagazin der Thüringer Lokal-TV-Sender. Lutz Liebscher steht neben mir, Fraktionschef der SPD im Thüringer Landtag und damit auch einer Fraktion der Regierungskoalition. Das zweite Plenum in diesem Jahr ist faktisch fast gelaufen. Aus Ihrer Sicht das Wichtigste?
Wir haben uns über die Gesundheitsversorgung unterhalten in Thüringen. Es geht um das Thema, wie wir die Krankenhäuser in Thüringen fit machen für die Zukunft. Da geht es um diesen viel besprochenen Begriff der Transformation. Dafür brauchen wir viel Geld, weil wir wollen, dass die Gesundheitsversorgung hochwertig bleibt in Thüringen, in 20 Minuten erreichbar für jeden. Da kommen einige Veränderungsprozesse in den kommenden Jahren auf uns zu und wir wollen die Strukturen, die wir vor Ort haben, fit halten für die Zukunft und dafür braucht es Geld und darum ging es heute im Plenum.
Wie geht es weiter in der Frage aus Ihrer Sicht?
Wir werden einen ersten Aufschlag machen jetzt im Landeshaushalt 25 und über die kommenden Jahre hinaus. Da fällt ja immer wieder die Summe 100 Millionen Euro, die wir dafür brauchen. Das haben wir im Koalitionsvertrag auch festgeschrieben. Und jetzt wollen wir schauen, dass wir das auch abbilden im Landeshaushalt.
Schönes Stichwort, Landeshaushalt im April soll er beschlossen werden. Wie sehen Sie die Chancen? Wie sieht es aus?
gut, sieht gut aus. Also ich glaube, wir können das April-Plenum halten. Das ist auch unser Ziel. Ist ja der Haushalt für das laufende Jahr. Also wir müssen jetzt auch als Politik zu Potte kommen. Jetzt hatten wir die Regierungsbildung. Es war alles nicht unbedingt immer einfach. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt als Koalitionsfraktion und auch die Linke ja schon ihre Anträge und Vorstellungen zum Haushalt erarbeitet. Die werden jetzt ausgetauscht. Dann legt man übereinander, was ist vielleicht... Was kann übernommen werden, wo gibt es noch Diskussionsbedarf und am Ende guckt man, wie das Geld ausgegeben werden kann und dann können wir das im April beschließen. Bis 20. März müssen ja die Änderungsanträge eingereicht werden. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir eine Verständigung hinbekommen.
Aus Ihrer Sicht, wo gibt es für die SPD rote Linien?
Naja, die Themen sind benannt. Ich habe es schon gesprochen, ganz wichtig für uns ist die Gesundheitsversorgung und dann eben dieser Transformationsfonds für die Krankenhäuser, den auszustatten. Wir haben das Thema Sprachförderung an Kindertagesstätten. Da ist jetzt ein Programm leider weggefallen. Das wollen wir an anderer Stelle verankern, weil das für uns ein ganz wichtiges Thema ist, auch im Thema Sprachkompetenztests, die wir uns ja auch verankert haben. Das gehört für uns zusammen. Ich kann nicht einerseits testen, ich muss auf der anderen Seite auch dafür sorgen, dass Sprache erlernt und vermittelt wird. Ein dritter Punkt für uns sind die kommunalen Hallenbäder. Wir haben 40 davon in Thüringen. Die sind auch durch die Energiepreise insbesondere in den letzten Jahren ein bisschen in Schieflage geraten. Wir wollen denen in diesem Jahr helfen mit einmalig 30 Millionen Euro und das künftig dann im kommunalen Finanzausgleich abbilden. Und ein vierter Punkt, natürlich Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit, um mal ein Schlagwort zu nennen. Das sind für uns Programme, die wirklich eine wichtige Arbeit leisten in der Demokratievermittlung, in der politischen Bildung in unserem Land. Und die sollen auch in der Höhe fortgeführt werden, wie es die letzten Jahre der Fall war.
Dazu kommen wir gleich nochmal, aber vorher nochmal einen Blick auf die Hallenbäder, auch auf die Hallenbäder, die ja für die Kurstädte des Landes Thüringen eine wesentliche Voraussetzung ist, um Kurstatus zu erhalten. Die sind der Lösung nah?
Dass wir den Hallenbädern bzw. den Kommunen mit Hallenbädern helfen wollen, haben wir auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Jetzt geht es noch darum, sich darüber zu verständigen, wie hoch die Hilfen denn sein können. Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, weil neben dem Kurort und neben den Erholungs- und Physiotherapie-Sport, den ich natürlich dort mache, geht es auch ums Schulschwimmen natürlich. Dort lernen die Thüringer Kinder das Schwimmen und Freizeitsport, Vereinssport ist auch ganz wichtig, diese Strukturen. Deswegen wollen wir das auf jeden Fall erhalten.
Zum Thema Demokratieprogramme, für die sich die SPD-Fraktion ja schon seit Jahren auch aktiv einsetzt. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Björn Höcke hat an dieser Stelle stark kritisiert, genau diese Programme. Sie wären eigentlich mehr gegen die AfD als Oppositionspartei gerichtet und nicht dem Demokratieerhalt als solchen gewidmet, sondern würden missbraucht als Vorwand, um AfD-Veranstaltungen zum Beispiel streikmäßig zu unterstützen. Was sagen Sie zu solchen Vorwürfen?
Ich habe keine Lust mehr, diese ständige Opfermythen der AfD hier auch noch zu reproduzieren. Die Projekte, die dort laufen, sind wichtig für die Demokratiebildung ganz grundsätzlich. Wir hören ja immer auch von der AfD, dass sie ja eigentlich doch eine sehr demokratische und verfassungstreue Partei sei. Insofern kann auch sie nur Interesse daran haben, dass die entsprechenden Projekte weiterlaufen.
Sie werden in der neuen Geschäftsordnung, die kommen wird, den Konsultationsmechanismus einbringen, das heißt die Fraktion zur Mitarbeit auffordern, mal unter uns gesagt. Glauben Sie wirklich, dass das bei der AfD irgendeinen Effekt erzielen kann?
Wir werden das sehen. Wir haben uns das in der Brombeere vorgenommen, diesen Mechanismus jetzt zu verankern, auch in der Geschäftsordnung, dass quasi alle Fraktionen des Landtags frühzeitig in Vorhaben der Regierung eingebunden werden, befragt werden, was sie davon halten, selber Vorlagen machen können. Das ist unser Angebot an die Oppositionsparteien im Thüringer Landtag. Und dann wird man sehen, was da kommt. Was wir darüber hinaus noch machen, sind Fragerechte der Abgeordneten stärken. Es wird eine neue Dringlichkeitsanfrage geben und wir führen die sogenannte Regierungsbefragung ein, wie das vielleicht der ein oder andere auch schon mal im Bundestag gesehen hat, sodass Abgeordnete zu Beginn des Plenums die Gelegenheit haben, die Regierung in Thüringen zu fragen.
Stichwort Geschäftsordnung. Es ist ja ein sehr umfangreiches Werk. Auch hier wird von Seiten der AfD gesagt, es wäre gegen Sie gerichtet. Warum ist aus Ihrer Sicht die Änderung der Geschäftsordnung auch in diesem Umfang notwendig gewesen?
Es geht um die Handlungsfähigkeit des Parlaments, die wollen wir erhalten und genau diese Regelung treffen wir heute. Wir müssen Gremien besetzen, die teilweise sonst blockiert werden und nicht zum Arbeiten kommen, sind aber wichtige Gremien und der Landtag ist souverän, seine Geschäftsordnung zu ändern und sich auch zu aktualisieren, sie neu zu geben, wie zum Beispiel mit der Regierungsbefragung und den Punkten, die Sie annennen. Und das genau passiert heute.
Herr Liebscher, als Vorsitzender der SPD-Fraktion, Mitglied der SPD, haben Sie im Augenblick keine einfachen Zeiten. Im Bund zwar bald eventuell weiter in Regierungsverantwortung. Es gibt ein mega großes Projekt für Infrastruktur, aber eben auch eins für Aufrüstung, das für viele Diskussionen auch innerhalb Ihrer Partei sorgt. Wie sehen Sie darauf?
Ich finde es erstmal gut, dass die Gespräche in Berlin jetzt geführt werden. Ich habe da auch volles Vertrauen in die Verhandlungsführer der SPD und will das jetzt gar nicht von der Seite kommentieren, weil natürlich wichtige Fragen, was das Thema Rente angeht, was auch das Thema Mindestlohn angeht, wichtige Forderungen der SPD, die auch gerade uns hier im Osten weiterhelfen würden, noch nicht geklärt sind. Aber was ich auf jeden Fall gut finde, ist die Bereitschaft, jetzt darüber zu sprechen, wie kriegen wir das hin, Geld zu beschaffen, um es mal flapsig zu sagen, für notwendige Maßnahmen in der Infrastruktur. 500 Milliarden Euro sind da jetzt gefallen für den nächsten 10 Jahre, davon 100 Milliarden auch für die Länder. Also da wird auch Geld direkt nach Thüringen kommen. Und Sie wissen ja, wir haben eine angespannte Haushaltslage. Das andere Thema mit den Verteidigungsausgaben, ich verstehe, dass das die Menschen bewegt, aber genauso bewegt uns, glaube ich, das, was wir gerade in den letzten Wochen erleben, was wir aus Washington hören, wie sich tradierte quasi Bündnisse und internationale Verhaltensweisen ad absurdum drehen und wir einfach angewiesen sind darauf, als Europa nicht nur in Fragen von Energie und Wirtschaft, sondern auch eben in Fragen von Verteidigungspolitik selbstständiger werden zu müssen.
In den Interviews, die wir geführt haben, kommt da auch immer wieder zum Tragen. Christian Schaff, der linke Chef, der Fraktionschef im Thüringer Landtag, hat nochmal darauf hingewiesen, dass man sich dem Haushalt ein Stück weit entzieht, der Zustimmung entzieht, wenn es Geld für die Haftabschiebeplätze gibt. Sie haben sich dazu schon geäußert, dass das nicht Thema Nummer eins ist. Glauben Sie, dass das einer Einigung völlig entgegensteht oder denken Sie, da wird noch was?
Jeder muss in dieser Haushaltsdebatte seinen Punkt machen und die Linken tun das, wir tun das. Nichtsdestotrotz sind wir in Gesprächen und genauso wie wir es gesehen haben bei der Ministerpräsidentenwahl, da gab es ja auch die Frage, kriegen wir das hin? Der Landtag hat das hinbekommen. Wir sind gemeinsam unserer demokratischen Verantwortung nachgekommen und ich erwarte das auch für die jetzigen Haushaltsverhandlungen.
Ist das im Augenblick mehr Last oder Lust, Hand aufs Herz, Politik zu machen im Thüringer Landtag?
Politik, immer Lust, bis in jede Haarspitze.
So. Lutz Liebscher, Chef der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Gerne, tschüss.